Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es gibt da eine kleine Geschichte von einem Schiffsjungen, der zum ersten Mal während eines Sturmes auf den Mast klettern musste. Der Seegang war schwer und das Schiff ging von der Tiefe bis auf die Höhe der Wellen. Dem Jungen begann schwindelig zu werden und er stand in der Gefahr abzustürzen. Da rief der erfahrene Kapitän, der den Jungen nicht aus den Augen gelassen hatte, ihm zu: Junge, sieh nach oben, sieh nach oben. Das tat der Junge und war gerettet. Der Apostel Petrus spricht in seinem Brief oft vom Leiden, das die Gemeinde um Jesu willen trifft. Bereits in Kapitel 1, in den Versen 6 und 7, ist davon die Rede. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Alle Gläubigen ohne Ausnahme haben ein gewisses Maß an Leiden zu erdulden. Sie haben Teil, wie der Liederdichter sagt, am Leiden und am Reich. Und da ist es von entscheidender, lebenswichtiger Bedeutung, dass wir nach oben blicken, damit wir nicht abstürzen. Petrus ruft den Gläubigen zu: Schaut nach oben auf den Gott aller Gnade. Denkt an die Herrlichkeit, die auf euch wartet, und rechnet mit dem Gott, der allmächtig ist. Schaut also auf den Gott aller Gnade. Der Gott aller Gnade aber, so heißt es hier in Vers 10, stärkt unseren Glauben ungemein, wenn wir uns immer wieder mit dem Wesen Gottes, mit seinen Eigenschaften befassen. Es macht uns froh und glücklich zu wissen, mit welchem Gott wir es eigentlich zu tun haben, wenn wir darüber nachdenken. Es geht nicht darum, welche Vorstellungen wir von Gott haben, sondern wie er sich selbst in der Bibel geoffenbart hat. Die Bibel nennt ihn in Römer 15, Vers 5, den Gott der Geduld und der Ermunterung. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 und 4 begegnet er uns als der Gott allen Trostes. In Hebräer 13, 20 lesen wir, dass er der Gott des Friedens ist. Und immer offenbart Gott sein Wesen in der Person seines lieben Sohnes, unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ein Wesenszug, der für uns Sünder besonders attraktiv ist, ist seine Gnade. Petrus nennt ihn hier der Gott aller Gnade. Wunderbares Wort. Wir gebrauchen dieses Wort Gnade so oft, dass seine Bedeutung uns selbstverständlich zu sein scheint. Doch gerade darum ist es wichtig und notwendig, immer wieder darüber nachzusinnen. Was bedeutet das eigentlich, wenn die Bibel von Gnade spricht und Petrus hier von dem Gott aller Gnade? Nun, wenn Gott uns seine Gnade schenkt, dann gibt er uns das Gegenteil von dem, was wir verdient haben. Wir dürfen diese Gnade niemals verwechseln mit der Begnadigung, die einem Sträfling aufgrund seiner guten Führung widerfährt. Wegen unserer Sündhaftigkeit haben wir nichts Gutes verdient, aber auch gar nichts. Doch in seiner Gnade begegnet uns Gott mit lauter Freundlichkeit und überschüttet uns mit guten Gaben. Wir haben den Tod verdient, doch Gott schenkt uns sein Leben. Man müsste uns in Ketten ewiger Finsternis legen, aber Gott schenkt uns Licht und Freiheit. Wir haben den Fluch verdient, aber Gott schenkt uns Segen, die Fülle. Ich erinnere noch einmal an das, was der Evangelist Moody einmal dazu sagte. Als der verlorene Sohn heimkam, er dachte an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15, als der verlorene Sohn heimkam, wurde er von der Gnade empfangen und umarmt. Das Gesetz sagte, steinigt ihn. Die Gnade sagte, umarmt ihn. Das Gesetz sagte, zerschmettert ihn. Die Gnade forderte, küsst ihn. Das Gesetz verfolgte ihn und warf ihn in Ketten. Die Gnade sagte, befreit ihn, lasst ihn gehen. Das Gesetz sagte mir, wie verdorben ich bin. Die Gnade in Christus Jesus macht mich neu. Von daher ist es immer wieder gut, wenn wir mal hineinschauen in dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es macht uns das Wesen Gottes groß in Christus Jesus, unserem Herrn. Im Jahr 1990 nahm Pfarrer Holmer, Leiter der Hoffnungsthaler Anstalten in Lobetal bei Bernau in Brandenburg, den ehemaligen Staats- und Parteichef Erich Honecker und dessen Frau Margot in sein Haus auf. Honecker hatte bei der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg um Asyl gebeten. Pastor Holmer tat es, obwohl er mit seiner Familie im DDR-Regime Schikanen und Bespitzelungen ausgesetzt worden war. Trotz guter oder sehr guter Zensuren durften 7 seiner Kinder kein Abitur ablegen, da sie nicht in der FDJ, Freie Deutsche Jugend, des Kommunistischen Jugendverbandes waren und nicht an der Jugendweihe teilnahmen. Wie ich las, haben viele damals Pastor Holmer die Aufnahme Honeckers in sein Haus verübelt. Er erhielt viele, viele Briefe mit Bombendrohungen und massiven Beschimpfungen. Pastor Holmer konnte nicht anders handeln. Er kannte den Gott aller Gnade und praktizierte statt Vergeltung Vergebung. Und genau das tat Gott. In einer derart unfassbaren Weise, die sich in ihrer Tiefe mit nichts vergleichen lässt. Da stockt einem der Atem. Wir haben seinen lieben Sohn durch unsere Sünde ans Kreuz gebracht, denn er starb um unserer Sünde willen. Wenn es auch nach dem ewigen Ratschluss Gottes geschah, so sind wir doch voll verantwortlich dafür. Wir haben den Zorn Gottes verdient, reichlich verdient. Doch Gott hat uns vergeben, hat uns in sein Haus aufgenommen und versorgt uns mit allem, was wir brauchen. In diesem Geist hat beispielsweise Josef gehandelt, als er seinen Brüdern vergab und sie samt ihren Familien nach Ägypten brachte. Er gab ihnen das beste Land in Ägypten. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 45. Da sagt Josef zu seinen Brüdern, eilt nun und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Lande Goshen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh und Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Hause und allem, was du hast. Säume nicht. Wenn Gott uns Gutes tun will, dann sagt er, säume nicht. Dann eilt er dem verlorenen Sohn entgegen. Dann befiehlt er den Knechten, schnell das gemästete Kalb zu schlachten. Es geht alles gar nicht schnell genug, ja. Wenn Gott uns Gutes tun will, das ist wunderbar. Also, Josef gab seinen Brüdern und seinem Vater das Beste von Ägypten, das Land Großen. Das war Gnade. Gnade, die sie nicht verdient hatten. Gnade bedeutet also, ohne unser Verdienst und Würdigkeit und ohne irgendeine Gegenleistung unsererseits. So lesen wir es auch in Jesaja Kapitel 55, in diesem wunderbaren Wort. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst, gratis, Wein und Milch. Weil Gott seinen einzig geliebten Sohn an unserer Stelle dem Gericht preisgegeben hat, konnte er uns nun in seiner Gnade durch Vergebung, durch sein Blut und Zurechnung seiner Gerechtigkeit in Christus vor Gott gerecht machen. Und lesen wir im Römerbrief Kapitel 4 dieses wunderbare Wort, dass Gott die Gottlosen gerecht macht. Von Natur aus sind wir alle durch die Bank gottlose Menschen, fern von Gott, Feinde Gottes. Und Gott macht solche gottlosen Menschen, wie wir es sind, von Natur aus gerecht. Durch das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Seine Gerechtigkeit, die vor Gott galt, ist unsere Gerechtigkeit. Alles, was mein ist, sagt der Vater zu dem zweiten Sohn, alles, was mein ist, das ist dein, greif doch zu. Und so sagt es der Herr auch zu uns. Der Herr Jesus sagt zu dir und zu mir, alles, was mein ist, ist dein, es gehört dir. Der Herr Jesus kam nicht für sich selbst in diese Welt, er kam für dich und für mich. Alles, was mein ist, ist dein. Gott macht die Gottlosen gerecht. Wunderbares Wort. Herrliches Evangelium. Schau also nach oben, dem Gott, auf den Gott aller Gnade. Schau auf ihn, den Gott aller Gnade, der uns berufen hat, so sagt Petrus hier am Ende seines Briefes, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Also bei all dem Leiden, und das uns immer wieder begegnet, kann man den Blick auf die Herrlichkeit verlieren. Und damit das nicht geschieht, verbindet die Schrift, wie hier im ersten Petrusbrief, das Leiden mit der Herrlichkeit. Zukünftige Herrlichkeit und gegenwärtiges Leiden werden in der Bibel oft zusammengenannt. Unter anderem heißt es da im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 26, nachdem der Herr Jesus auferstanden war in der Begegnung mit den Emmaus-Jüngern, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Musste das nicht geschehen und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Betonen wir das einmal so, ja? Die Herrlichkeit gehört immer zum Leiden hinzu, losgelöst. Von der Herrlichkeit sollten wir gar nicht über das Leiden nachdenken, damit wir nicht abstürzen in die tiefsten Tiefen der Verzweiflung und der Traurigkeit. Und wenn wir uns das anschauen, was in dieser Welt alles so passiert, was da alles so läuft, dann kann uns wohl schwindelig werden, wie jenem Jungen auf dem Mast. Und schau nach oben. Diese Herrlichkeit, von der Petrus hier spricht, ist eine ewige Herrlichkeit. Im Gegensatz zu einer kleinen Zeit des Leidens, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit, wir betonen das einmal, in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ich lese dazu auch noch einige Worte Aus dem Neuen Testament zunächst einmal Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, so schreibt Paulus, dass dieser Zeit Leiden, also die Leiden dieser Zeit, dieser gegenwärtigen Zeit, dieses gegenwärtigen Zeitalters, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und 2. Korinther Kapitel 4, Verse 17 und 18, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, die wir nach oben schauen, auf das Unsichtbare, den unsichtbaren Gott, den Gott aller Gnade. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wenn wir das so lesen und hören, dann könnte man meinen, es bliebe kein Raum mehr dafür, unser Leiden als lang und schwer zu empfinden. Aber was machen wir dann beispielsweise mit Psalm 13, in dem der Psalmist immer wieder sagt, Herr, wie lange noch, wie lange noch, wie lange noch? Wir kennen das vielleicht aus unserem eigenen Leben auch. Wie lange soll ich das jetzt noch ertragen? Wie lange muss ich das jetzt noch erdulden? Wie lange soll das jetzt noch gehen? Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie lange noch? Da scheint kein Raum zu sein für solche Aussagen, wenn wir uns das noch einmal vergegenwärtigen, was Paulus sagt im Römerbrief oder im 2. Korintherbrief. Zeitlich und leicht, sagt er. Das Leiden dieser Zeit fällt nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Wie passt das zusammen? Nun, wir müssen solche Aussagen, wie sie Paulus macht, in seinen Briefen rein objektiv und nicht subjektiv verstehen. Angesichts einer ewigen Herrlichkeit ist natürlich das Leiden dieser Zeit kurz, ewig und eine kurze Zeit, stellt der Apostel Petrus hier einander gegenüber. Das ist rein objektiv. Das ist doch so, ja? Die Ewigkeit dauert eben ewig. Das Leiden auf dieser Zeit ist begrenzt. Wir dürfen niemals denken, aus solchen Versen, wie wir sie gerade gelesen haben, aus dem Römerbrief und aus dem 2. Korintherbrief, dürfen wir niemals den Schluss ziehen, als habe Gott kein Mitleid und kein Mitempfinden mit unserer tief empfundenen Not und unseren Tränen. Er weint mit uns, da können wir absolut sicher sein, bis er unsere Tränen getrocknet hat. Er weint und leidet mit uns. Zu dieser ewigen Herrlichkeit sind wir von dem Gott aller Gnade berufen, so heißt es hier. Das ist also das Ziel, das Gott mit uns verfolgt und das wir mit Sicherheit erreichen werden. Denn Gottes Gaben und Berufungen, so sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, Gottes Gnaden oder Gaben und Berufungen können ihn nicht bereuen. Das heißt, er nimmt also das nicht mehr zurück, was er uns verheißen hat in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Er sagt nicht irgendwann zu uns, Schluss aus, jetzt ist vorbei. Ja? Du hast wieder mal gefehlt, du hast wieder mal gesündigt, du bist wieder mal auf die Nase gefallen, Schluss aus jetzt. Jetzt bin ich leid. Nein, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Und seine Berufung besteht dahin, dass wir das Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen. Das gereut ihn nie. Ganz egal, wie es gerade bei uns in unserem Leben läuft. Und diese Herrlichkeit, so sagt Petrus hier, diese Herrlichkeit besteht in der Gemeinschaft mit Christus. Das fällt uns ja auf, das fällt uns immer wieder auf, wenn wir in den neutestamentlichen Briefen lesen, dass es heißt in Christus, durch Christus. Ganz massiv finden wir das am Anfang des Epheserbriefes oder auch im Kolosserbrief, in Christus, durch Christus. Unterstreichen wir das mal, markieren wir das mal in unserer Bibel. Da merken wir immer wieder den Bezug zu dem, was Gott in Christus getan hat und was er uns in Christus schenkt, in der Person unseres Herrn Jesus Christus, dass wir in ihm die ganze Fülle der Gnade Gottes haben und von daher auch das ganze Wohlgefallen unseres Gottes. Es gibt nichts, was wir nicht in Christus haben. Wir haben alles in ihm, alles, ohne Ausnahme. Wir haben es nicht nur in ihm, also in dem Sinne, dass wir es ihm zu verdanken hätten, sondern es besteht auch alles in ihm, in Christus, in unserem Stellvertreter. Also wenn die Bibel von in Christus spricht, dann meint sie immer in unserem Stellvertreter. Ganz wichtig. Also, wenn wir an die Herrlichkeit denken, dann denken wir nicht in erster Linie an die goldenen Gassen. Die zukünftige Welt wird wirklich herrlich sein. Auch in dieser gefallenen Schöpfung, also nach dem Sündenfall, sehen wir noch vieles, was wunderbar ist in dieser Welt. Herrlich anzuschauen. Man muss nur offene Augen dafür haben, dann kommen wir dahin, dass wir unseren Gott, der das alles geschaffen hat, verherrlichen und ihn loben und preisen. Wir sehen darin die Herrlichkeit unseres Schöpfergottes, jetzt noch, in dieser gefallenen Welt, trotz all dem, was der Mensch inzwischen schon damit gemacht hat und kaputt gemacht hat und zerstört hat. Immer noch kann jeder Mensch erkennen, wie herrlich unser Gott ist, was er da alles so geschaffen hat. Umso herrlicher wird die neue Welt sein. Wir dürfen uns die neue Welt nicht vergeistigt vorstellen. Wir müssen sie stofflich uns vorstellen, materiell. Es wird ein anderes Material sein. Die goldenen Gassen werden aus einem anderen Material bestehen, als das, was wir hier an Gold haben und kennen. Wenn wir es denn haben. Es ist eine neue Welt, eine herrliche Welt, ohne Makel. Noch viel, viel schöner als das, was Gott am Anfang geschaffen hat. Vor dem Sündenfall. Viel, viel schöner noch und herrlicher. Also das wollen wir nicht geringschätzen. Und die Bibel spricht in Bildern davon. Gerade auch in der Offenbarung des Johannes. Aber das ist nicht das Entscheidende, ihr Lieben. Diese Dinge dürfen wir genießen in der zukünftigen Welt, aber das ist nicht das Entscheidende. Was ist die Hauptsache? Dass wir ihn schauen, unseren Herrn Jesus Christus. Das sagt auch Johannes in seinem Brief. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Jetzt sehen wir ja nur ein bisschen was von dem, was Gott uns in seinem Wort geoffenbart hat, durch den Heiligen Geist gewirkt, können wir etwas von der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus schauen, aber dann schauen wir ihn. Von Angesicht zu Angesicht, selbst erfüllt mit vollkommener Gottesliebe. Dann sehen wir seine Herrlichkeit. Das wird Herrlichkeit sein. Dieses Ziel hat unsere kürzlich heimgegangene Schwester nun erreicht. Dafür haben wir Gott gedankt. Sie war in zweierlei Art und Weise erlöst. Einmal als Gotteskind durch das Blut Jesu, durch die Vergebung ihrer Sünden. Und zum anderen aus ihrer körperlichen Not und Schwachheit und ihrem körperlichen Elend heraus. Jetzt ist sie beim Herrn und schaut seine Herrlichkeit. Da heißt es in diesem wunderbaren Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Also, schau nach oben. Schau auf den Gott aller Gnade und denke daran, dass dein Leiden in dieser Zeit bald ein Ende haben wird. Es wird nicht ewig währen. Es kommt immer ein danach. Für uns Christen gibt es immer ein danach. Auch auf den Erziehungswegen, die der Herr jetzt in dieser Zeit mit uns geht, gibt es immer ein danach. So macht es der Hebräerbrief deutlich in Kapitel 12. Danach aber, nachdem der Herr euch schwere Erziehungswege geführt hat, gibt es auch wieder Zeiten des Aufatmens und der großen Freude, Veränderungen, die der Herr wirkt. Und wenn wir dann zurückschauen, dann sagen wir, Herr, du hast alles wohlgemacht, du hast bestimmte Ziele verfolgt und die hast du erreicht. Und dafür preisen wir dich. Danach aber, und dann einmal gänzlich, für immer, für ewig. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, oder aber ihm ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. So kann man auch übersetzen. Da haben wir es ja auch im Vater unser. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das heißt, dieser Gott aller Gnade hat die Macht, jeden Widerstand seiner Feinde zu brechen und uns zur Seligkeit durch den Glauben zu bewahren. So lesen wir es auch in Kapitel 1, Vers 5. Durch Gottes Macht, durch den Glauben werden wir bewahrt zur Seligkeit. Ihm ist also die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darin haben wir die Garantie dafür, dass wir auch dort ankommen am Ziel der ewigen Herrlichkeit. In dieser seiner Macht wird er uns jetzt schon, lasst uns das kurz noch durchgehen, aufrichten, davon spricht Petrus hier, aufrichten wird er uns, der Gott aller Gnade, aufrichten, das bedeutet, er lässt uns nicht einfach liegen, wenn wir gefallen sind, er richtet uns auf, und das Wort wurde verwendet, wenn Brüche eingerenkt und gerichtet wurden oder wenn Netze ausgebessert wurden. Gottes Gnade ersetzt das, was fehlt. Stellt das wieder her, was gebrochen ist, bringt in Ordnung, was in Unordnung geraten ist und beseitigt Mängel. Gott ist also der Gott, der wiederherstellt, der das zurückbringt, was verloren gegangen ist und das wiederherstellt, was zerbrochen ist. Ist das nicht wunderbar? Welch einen Gott haben wir doch, den Gott aller Gnade, der das tut in unserem Leben. Wir denken an den Propheten Elias, den er wieder aufgerichtet hat nach seinem Versagen. Er wollte nicht mehr weitermachen. Er wollte sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Herr, nimm meine Seele von mir. Jetzt ist genug. Ja, jetzt ist wirklich genug. Nimm meine Seele von mir. Der Herr richtet ihn wieder auf. Oder denken wir an Petrus nach seinem Versagen. Der den Herrn verleugnet hat, ein schweres Versagen. Und der Herr schaut ihn an mit Augen der Liebe und richtet ihn wieder auf. Vergibt ihm, setzt ihn wieder ein. Diese Gnade richtet uns auf, in dieser Macht wird der Gott aller Gnade uns stärken und kräftigen, sodass du in der Lage bist, auch schwierige Situationen durchzustehen. Und im Nachhinein staunen wir manchmal darüber. Wie sind wir nur da durchgekommen? Wie hat Gott uns wunderbar hindurchgetragen? Trotz aller Not, trotz aller Anfechtung. Aber Gott hat es getan. In seiner Macht hat er es getan. Und Gottes Gnade wird dich in seiner Macht gründen, so sagt Petrus hier. Das heißt, sie wird dafür sorgen, dass du tief verwurzelt bist und immer tiefer verwurzelt wirst im Werk der Erlösung in Christus Jesus, in Gottes Verheißungen, die in Christus Ja und Amen sind, Gott zu Lobe, zu seiner Verherrlichung also. In Christus hast du ja alles, aber auch wirklich alles, was Gott dir in seiner Gnade zu geben hat. Alles, was wir in ihm haben, das dürfen wir in Anspruch nehmen. In jedem Augenblick dieses Jahres, das wir gerade begonnen haben. Wir sind niemals, merkt euch das bitte, wir sind niemals auf uns selbst gestellt. Die Welt ist immer auf sich selbst gestellt. Ja? Oder sie sucht woanders ihr Glück oder ihre Zuversicht. Wir sind niemals auf uns selbst gestellt. Wir haben den Gott aller Gnade auf unserer Seite. Und das ist doch herrlich. Darum, schau nach oben auf den Gott, der sich in Christus geoffenbart hat, auf den Gott aller Gnade, in dem du volle Genüge hast für Zeit und Ewigkeit. Ihm ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, du Gott aller Gnade, in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, ist die Gnade erschienen. Gnade für Menschen, die nichts anderes verdient haben als deinen Zorn. Wie sehr hast du uns lieb, Vater im Himmel, dass du deinen einzig geliebten Sohn für uns gegeben hast, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Wir preisen dich in dieser Stunde, wir loben dich und beten dich an, Vater im Himmel, in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Amen.